Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Dienstag, der 1. November 2022 und es ist der erste Tag eines neuen Monats, wenn ich das hier richtig verstanden habe. Und zwar der des vorletzten Monats im Jahr 2022 und es ist, lasst es mich positiv euphorisch formulieren, denn wir sind ein positiver Podcast. Es ist ein Monat voller Hoffnung und Neuanfänge. Ja, bin kurz davor, ein Lied von Reinhard May anzustimmen, einfach von der harmonischen Stimmung her. Zum Beispiel sehr schön die Ankündigung, dass der britische Ex-Premier Boris Johnson zum Klimagipfel COP27 nach Ägypten reisen wird. Ja, warum? Keine Ahnung. So ist das halt, wenn man sonst nichts mehr zu tun hat und einfach mal Bock hat, durch die Welt zu jetten, aber im Namen des Klimas. Zwinker, zwinker. Ja, ich meine, ganz ehrlich, wenigstens ein wichtiger Politiker in Großbritannien, na, sind wir ehrlich, ein ehemals wichtiger Politiker in Großbritannien, der sich fürs Klima interessiert. Sein Nachfolger Rishi Sunak kommt nämlich nicht vorbei. Aber nicht alle Meldungen dieser Tage sind so positiv. Alle Entwicklungen rund um Twitter zum Beispiel sind, sagen wir es offen, eher negativ. Gut, wir wissen, Twitter war schon immer negativ. Also nur wer negativ war, durfte auf Twitter sein. Also Leute, die irgendwie gute Laune hatten, wurden da sofort verbannt. Und da treibt mich eine weitere Meldung wirklich um. Also so um, dass ich mich direkt umgedreht habe und in die offenen Arme des trötenden Mastodon gelaufen bin. Also der trötenden Mastodonten. So heißen die so? Ich glaube schon. Ja, da bin ich nämlich. @SchröderLive @MastodonSocial, um es an dieser Stelle nochmal zu sagen. Und dann passiert zu allem Überfluss noch etwas, was den Exodus noch weiter vorantreiben wird. Nämlich das hier.
Twitter sucht offenbar neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Verifizierte Accounts, das sind die mit dem blauen Haken, sollen für die Nutzer offenbar künftig Geld kosten.
Tja, von dieser schwerwiegenden Entscheidung sind eben auch eure Lieblingskomiker und Morgenpodcaster betroffen. Keine Ahnung, auf wen ich da anspiele. Da muss dann wohl auch der RBB mal den einen oder anderen Euro locker machen, wenn die echten Aushängeschilder dieses Senders weiter auf Twitter vertreten sein sollen. Ja, aber ich meine ganz ehrlich, hey RBB, ihr habt doch Kohle, verdammt nochmal. Jetzt, da das Parkett in der Intendanz verlegt ist und das war schließlich im vorigen Jahresbudget und nicht in diesem, ist ja wieder Geld übrig jetzt. Oder? Und ich sag mal, so eine Mail vom Privataccount zu Hause, um unliebsame Fernsehchefs loszuwerden, als Programmdirektor, ich meine, das kostet ja nur auch kein Geld. Ne? Also wenn man jetzt die eine Mail, die paar KB umrechnet auf die Gesamtkosten für die Internetverbindung pro Monat, also ich meine, das ist wirklich nix. Ne? Und ich sag's mal ganz ehrlich, um die Twitter-Häkchen von Leuten wie Ken Jebsen, ah nee, warte, der ist schon länger nicht mehr da, von Serdar Somuncu und natürlich mir zu gewährleisten, steht der Audi von Frau Schlesinger jetzt schon mit einem Verkaufsschild vor dem Sendezentrum in der Masurenallee in Berlin-Charlottenburg. Bleibt nur zu hoffen, dass der Programmdirektor ihn nicht als Fluchtwagen nutzt, um schnellstmöglich zum heimischen PC zu gelangen, denn nur von dort aus lassen sich private Mails verschicken, liebe Leute. Ja, so hat man das damals im EDV-Seminar beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg gelernt. Und was man da gelernt hat, das gilt bis heute. Aber eigentlich wollten wir uns ja hier mal wieder mit positiven Entwicklungen befassen. Also, jetzt geht's los. 1. November, erster Tag des Monats. Da muss was Positives kommen. Und dafür blicken wir fast noch tagesaktuell nach Brasilien. Ex-Präsident Lula hat den rechtsextremen Amtsinhaber Bolsonaro zwar knapp, aber dennoch eindeutig besiegt. Und die Glückwünsche aus dem Rest der Welt, die muss man sagen, kamen zum Glück prompt.
Man hoffe auf gute Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel. Diese Formulierung findet sich so oder so ähnlich in den meisten Glückwünschen von Europas Staats- und Regierungschefs. Der Grund: Brasilien galt unter Bolsonaro als ein Bremsklotz für Fortschritte beim Klimaschutz. Ursula von der Leyen gratulierte Lula da Silva zum Sieg in der Stichwahl. Sie freue sich auf die enge Zusammenarbeit mit ihm bei der Bewältigung globaler Herausforderungen wie Ernährungssicherheit, Handel und Klimawandel.
Und wenn Sie schon Uschi also Uschi von der Leyen, mal freut, dann will das schon was heißen, oder? Ich meine, ganz ehrlich, im Angesicht von Lula in Brasilien taut sogar unsere Eisprinzessin auf, dass wir das noch erleben dürfen. Und nicht nur die EU gratuliert, Frankreichs Präsident Macron war ganz früh dran, gestern Abend ebenso die Staats- und Regierungschefs in Lateinamerika und US-Präsident Joe Biden oder auch Kanadas Justin Trudeau. Alle haben gratuliert, das Ziel dabei, Bolsonaro praktisch keinen Raum mehr geben, um seine eigene Niederlage anzuzweifeln. Und das ist das Wichtigste in solchen Momenten. Trotzdem hat Bolsonaro seinem US-Vorbild Donald Trump treu bleibend große Schwierigkeiten mit der Realität. Das ist ja auch nicht so einfach zu verstehen. Da macht man gigantische, überteuerte Wahlgeschenke kurz vor dem zweiten Wahlgang, blockiert in den linken Hochburgen Lulas die Straßen für Busse am Wahltag und dann verliert man die Wahl trotzdem. Ganz ehrlich, wo gibt's denn sowas? Wie Bolsonaro sich am Tag nach seiner Niederlage verhalten hat und was er jetzt machen wird, das berichtet ARD-Korrespondentin Anne Herberg.
Ja, das ist wohl die spannendste Frage dieses Wahlabends. Er hat nämlich bisher gar nicht reagiert. Es gibt keine offizielle Reaktion, Stille auch auf seinen Social-Media-Kanälen. Allerdings haben einige Verbündete Bolsonaros das Ergebnis anerkannt. Vor die Presse trat zum Beispiel Parlamentspräsident Arthur Lira. Er gratulierte Lula zur Wahl und forderte alle auf, die Entscheidung der Mehrheit zu akzeptieren. Auch, und das ist besonders, der Ex-Richter und Ex-Justizminister Sergio Moro akzeptierte das Ergebnis der Wahl. Er war es, der Lula 2017 wegen Korruption verurteilt hatte.
Aber wenn nicht mal mehr politisch Gleichgesinnte das eigene Lügengerüst aufrechterhalten, dann könnte es natürlich schon schwierig werden. Und auch der Versuch, mit Waffengewalt an der Macht zu bleiben, ist inzwischen wohl gescheitert.
Selten hat eine Wahl das Land so polarisiert. Die Nerven liegen blank, wie am Vortag in Sao Paulo. Es kam zum Streit zwischen einem Lula-Anhänger und einer bekannten Bolsonaro-Unterstützerin und Abgeordneten. Diese zückte plötzlich eine Waffe und verfolgte den Mann in eine vollbesetzte Bar. Die Szene ging viral, sorgte landesweit für Kopfschütteln.
Mehr ist bei dieser Auseinandersetzung dann zum Glück nicht passiert, aber die politische Gewalt in Brasilien nimmt zu und Lula hat nun die undankbare Aufgabe, das gespaltene Land zu einen. Weil die rechten Bolsonaro-Fans die Hälfte der Abgeordneten im Kongress stellen, dürfte das ziemlich schwer werden. Von einer jungen Demokratie zur nächsten, Bayern. Auch da wird bald gewählt, nächstes Jahr nämlich. Und es gibt da einen, der sich vorher nochmal unbedingt als Bolsonaro Bayerns profilieren muss. Obwohl, das ist jetzt wirklich nur der Alliteration geschuldet. Bolsonaro Bayerns, nein, so kann man Markus Söder nur wirklich nicht bezeichnen. Aber profilieren muss er sich trotzdem.
Wir haben Feste zugelassen, wir haben Lebensfreude wieder bewusst auf den Weg gebracht. Und ja, es war auch richtig, das Oktoberfest abzuhalten, liebe Freundinnen und Freunde.
Ja, ein Glück, dass Markus Söder uns das Oktoberfest dieses Jahr geschenkt hat, oder? Wo stünden wir ohne dieses Fest? Die Lebensfreude, oder um es auf Bayerisch zu sagen, die Lebensfreude, zumindest in Bayern ist sie wieder da. Wo wären wir ohne das Oktoberfest? Wo wären wir? Na, da fällt mir direkt der Stift aus der Hand vor, lauter Schreck, wenn ich mir vorstelle, dass das Oktoberfest nicht stattgefunden hätte. Mein Gott, wie viele tolle Nächte hatte ich im Käferzelt. Genau genommen, keine einzige, noch nie und daran soll sich auch nichts ändern. Mit folgenden Worten fasst Söder optimistisch seinen Plan für eine neue Regierungszeit ab 2023 zusammen.
Alles zu spät, zu wenig, hin und her, häufig zu kurz gedacht, nur für 3-4 Monate, dann nachgebessert. Ideologisch statt pragmatisch herangehen.
Oh nee, warte, stopp. Nee, das hat Söder gesagt über die Arbeit der Ampelregierung. So war's. Entschuldigung, kurz falschen O-Ton ausgewählt. Oder einfach für lustig befunden, das in falschen Zusammenhang zu stellen. So war es ehrlich gesagt. Ja, es war Letzteres. Auf jeden Fall, die Ampelregierung plant ja derzeit nicht nur alle möglichen Entlastungen für Industrie und Privathaushalte bei den Gaskosten, sondern sie will auch zum Jahreswechsel das sogenannte Bürgergeld einführen. Wir erinnern uns, bisher hieß das Hartz IV. Jetzt fallen ein paar Zwangsmaßnahmen weg, die ausgezahlten Geldsummen werden leicht erhöht und voilà, fertig ist das Bürgergeld. Alter Wein in neuen Schläuchen, würden Zyniker jetzt sagen, aber zynisch könnte ich nie sein. Wirklich, das ist also wirklich das Letzte, was mir in den Kopf käme. Und auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wäre niemals zynisch. Nein, trotzdem will er das Bürgergeld irgendwie verhindern, habe ich den Eindruck. Was ihm da nicht schmeckt, hat er gerade im Morgenmagazin von ARD und ZDF nochmal deutlich erklärt.
Dass die Motivationsleistung für diejenigen, die gesundheitlich in der Lage sind, die körperlich in der Lage sind, arbeiten zu können, weitgehend reduziert wird, ist doch völlig absurd, dass in einem Land, wo uns Arbeitskräfte fehlen, nicht einmal die Möglichkeit bestehen könnte, dann jemanden zu motivieren, eine Arbeit anzunehmen.
Denn wir wissen alle, wenn es keine Motivationsleistungen zur Arbeit gibt, dann bleiben die ganzen Sozialschmarotzer sowieso zu Hause. Hängen und schauen sich dann dieses unsägliche Morgenmagazin an oder machen anderen Blödsinn. Obwohl, jetzt mal realistisch, das Morgenmagazin gucken die nicht an. Ne? Um die Zeit sind die noch gar nicht wach. Da schmarotzen die noch die eigenen Kissen voll, diese Halunken. So sieht's aus. Außerdem hat Markus Söder in dem Interview gefordert, dass in der Gaskrise allen geholfen werden soll. Zitat, whatever it takes. Ich übersetze das kurz ins Fränkische. Whatever it takes, whatever it takes. So sagt das Markus Söder. Ich habe es mir mehrfach angehört und dann nochmal von einem professionellen Übersetzer Englisch, Fränkisch, Fränkisch, Englisch übersetzen lassen. Und dann habe ich rausgefunden, was es wirklich bedeutet. Auf Deutsch weiß ich es immer noch nicht, weil ich weder Fränkisch noch Englisch spreche. Aber auf jeden Fall, whatever it takes. So heißt es im Original. Ich habe den Eindruck, er ist unser Schlumpfi Scholz, nur von der CSU. Ja, er ist dem Scholzi einfach verdammt ähnlich geworden. Der Söder, whatever it takes, Markus. Beide werfen mit äußerst belanglosen englischen Phrasen um sich. Der eine sagt, you'll never walk alone und schläft dabei fast ein. Und der andere sagt, whatever it takes. Und keiner weiß, was er wirklich gemeint hat. Und dann gucken sie, was davon bei uns, beim Wahlvolk, wirklich hängen bleibt. Frei nach dem Motto, throw enough shit and some will stick. Ja, ich habe das Zitat absichtlich langsam ausgesprochen, damit ich es nicht nochmal übersetzen muss. Diese Leistung ist vom Rundfunkbeitrag nun wirklich nicht gedeckt, denn der muss bald für all die Twitter-Häkchen von öffentlich-rechtlichen Festangestellten herhalten. Das habt ihr jetzt davon. Mir blutet das Herz, aber manchmal muss ich als alter Baden-Württemberger der Realität ins Auge blicken. Die Schwaben sind einfach äußerst sparsam. Das ist kein Klischee, das ist wirklich so. Fahrst du hin, kriegst du es mit, ist so, keine Frage, das geht man nicht aus, das behalten wir für uns. Das kriegt jetzt auch die vielleicht fantastischste Regionalwerbekampagne des Universums zu spüren. Genau, die Rede ist von The Land oder wie Kretschmann sagt, The Land. Ja, oder Oettinger, The Land. The Land. Das klingt im geilen, teuren Werbefilm des Landes Baden-Württemberg dann, Achtung, ungefähr so.
Baden-Württemberg. The Land.
Ja, und für das kommende Jahr wollte man bei The Land für Werbezwecke 1 Million Euro mehr im Budget bekommen. Wird aber nix. Aus Sparsamkeit wird der Etat von 7 Millionen Euro im Jahr nicht erhöht. Der Werbefilm, aus dem der gerade gehörte Clip stammt, hat bei YouTube übrigens, Achtung, bitte haltet euch fest, jetzt kommt eine irre Zahl, 7000 Aufrufe. Ja, da haben ja meine Videos bei YouTube sogar mehr. Aber man muss dazu sagen, es sind auch nur fast 7000 Aufrufe. Mit 1 Million Euro mehr wären da bestimmt nochmal 3 dazugekommen. Mit Sicherheit, mindestens. Na gut, wollen wir nicht untertreiben. Vielleicht 4.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Alles neu macht der November, um ein kleines altes Sprichwort an dieser Stelle sehr originell abzuwandeln. Der Vorsitz im Bundesrat wechselt. Von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow geht der Titel des Bundestagspräsidenten nun an Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD. Guck mal an. Und ich dachte, der erste Bürgermeister von Hamburg hieße immer noch Olaf Scholz. Aber ich bin politisch auch nicht so auf dem Laufenden, muss ich sagen. Ich hatte den Eindruck nur wegen der ganzen Hafengeschichten und China und so. Aber gut, wer fragt schon mich? Heute finden auch 2 wichtige Wahlen im Ausland statt. Über die Knesset-Wahl in Israel sprechen wir gleich noch, aber auch das dänische Parlament wird neu gewählt. Wir erinnern uns dunkel. Regierungschefin Mette Frederiksen hatte das Parlament aufgelöst, weil sie in einem gesetzlich nicht erlaubten Massenmord an Nerzen auf Zuchtfarmen involviert war. Die sollten als Corona-Maßnahme millionenfach getötet werden auf Anweisung der Regierung. Vor ein paar Wochen hatte ein Koalitionspartner Frederiksen und ihren Sozialdemokraten das Vertrauen entzogen.
Die Zahl des Morgens.
Demokratie gibt's nicht nur in Dänemark oder Israel, sondern auch in Berlin, zumindest wenn man es sich leisten kann. Denn die anstehende Wahlwiederholung fürs Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlung soll nach ersten Schätzungen 39 Millionen Euro kosten.
Die Kosten wären bei möglichen Wiederholungswahlen demnach fast dreimal so hoch wie bei der Wahl im vergangenen Jahr. Ein Grund dafür ist, dass mehr Wahlhelferinnen und Helfer vor Ort sein sollen. Als Anreiz soll die Aufwandsentschädigung von 60 auf bis zu 240 Euro steigen.
39 Millionen dann also insgesamt. Das ist deshalb auch unsere Zahl des Morgens. 39 Millionen für eine Neuwahl. Ich finde, das ist in Ordnung. Dafür, dass wir die Giffey loswerden. Das habe ich nicht gesagt. Das war ein Scherz am Rande. Das war ein Scherz, Frau Giffey. Warum war es ein Scherz? Weil ich möchte, dass Sie irgendwann noch in diesen Podcast kommen. Deswegen sage ich, es war ein Scherz, obwohl es eigentlich todernst war. Haben Sie kapiert? Haben Sie kapiert? Nicht? Na dann, hören wir uns bald hier.
Wach und wichtig. Das Interview.
Auf den ersten Blick klingt's ganz gut. Alle paar Monate werden die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, über ihr Parlament abzustimmen. Kaum ein Jahr vergeht, in dem nicht mindestens ein- oder zweimal eine Abstimmung ansteht. Das Problem dabei, so ist das im System eigentlich nicht vorgesehen. Das Land, von dem wir sprechen, in dem es genauso zugeht, ist Israel. Heute findet zum bereits fünften Mal in den vergangenen vier Jahren die Wahl zur Knesset statt, nachdem die Anti-Netanyahu-Koalition ihre knappe Mehrheit vor ein paar Monaten verloren hatte. Wie es jetzt weitergeht und ob Israel aus dem ständigen Wählen rauskommen kann, das bespreche ich jetzt mit Uriel Kashi. Er ist Historiker und ist auch als Reiseleiter in Israel bekannt. Guten Morgen, Herr Kashi.
Ja, schönen guten Morgen.
Wenn Sie die Ausgangslage vor den Wahlen heute in kurzen Sätzen zusammenfassen müssten, was sehen Sie da gerade? Was passiert bei dieser Wahl?
Ja, genau. Eigentlich ist ja Wahltag Feiertag hier in Israel. Man muss auch nicht arbeiten. Man feiert die Demokratie, geht wählen. Aber insgesamt sind wir sehr frustriert, weil es den Parteien anscheinend nicht gelingt, eine stabile Koalition zusammenzukriegen.
Sind Sie überrascht, dass es zu Neuwahlen schon wieder gekommen ist?
Ja, nicht so ganz. Sie haben das ja erwähnt. Es gibt eigentlich zwei Blöcke innerhalb der israelischen Parteienlandschaft. Einmal der Block, der mit Netanyahu regieren möchte und der ohne. Und die letzte Regierung war eine Anti-Netanyahu-Regierung und der gehörten an unter anderem die linke Friedenspartei Meretz, eine sehr rechte Siedlerpartei, die Jemina-Partei, eine islamisch-arabische Partei, die den Muslimbrüdern nahesteht, die Rahm-Partei, eine säkularistische, hauptsächlich von russischen Juden gewählte Partei und so weiter und so weiter. Und diese Parteien haben inhaltlich überhaupt nichts miteinander gemeinsam, außer dass sie eben eine dringende Notwendigkeit darin sehen, Netanyahu nicht das Amt des Ministerpräsidenten zu lassen. Das sehen sie so, weil er natürlich Korruptionsvorwürfen ausgesetzt ist. Er steht damit auch vor Gericht. Er hat versucht, Einfluss auf die Presse zu nehmen, auf eine sehr unlautere Methode. Und genau, aber ansonsten in dem Moment, wo es dann irgendwelche Konflikte gibt, dann bricht die Koalition eben auseinander.
Immerhin hat es die Koalition von Yair Lapid und Naftali Bennett auf über ein Jahr im Amt gebracht. Muss man nicht an der Stelle auch mal lobend anerkennen, das ist schon mal ein Achtungserfolg?
Das ist auf jeden Fall ein Achtungserfolg. Und was diese Regierung geschafft hat in den letzten Jahren, ist auch nicht zu unterschätzen. Erstmal ist es ihr gelungen, einen Haushalt durchzubringen, was in den letzten drei Jahren nicht wirklich funktioniert hat. Sie haben wichtige Positionen neu besetzt. Sie würde auch sagen, dass sie das Land zusammengebracht haben, weil eine der Dinge, die man Netanyahu wirklich vorwerfen muss, ist, dass er die Bevölkerung gespaltet hat, dass er jegliche politische Gegner diffamiert hat als Verräter, als Bolschewisten oder mit welchen Begrifflichkeiten auch immer. Und alles in allem kann die Regierung eigentlich des letzten Jahres sehr zufrieden mit ihren Ergebnissen sein.
Hat dieses Parteienbündnis irgendwas Nennenswertes erreicht im vergangenen Jahr? Was bleibt denn in Erinnerung?
Ja, erstmal, wie gesagt, die Verabschiedung des Haushaltes, das ist in Israel gar nicht so einfach, weil die Bevölkerung sehr, sehr zersplittert ist und man ist allen Gruppierungen innerhalb des Landes irgendwie annehmbar machen muss. Sie haben die Normalisierungsabkommen, die Israel in den letzten Jahren geschlossen hat, mit den Golfstaaten, mit Bahrain, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Inhalten gefüllt, haben Kooperationsverträge geschlossen, sind auch ansonsten wirtschaftlich aus der Corona-Krise herausgekommen, haben die Arbeitslosigkeit wieder reduziert. Also viele Dinge, die man da nennen könnte.
Benjamin Netanyahu ist die Figur, die über allem ragt. Der ehemalige Premier steht ja im Fokus auch der Ermittlungsbehörden. Sie haben es eben auch schon selbst angesprochen, möchte aber unbedingt wieder Premierminister werden, um vor Strafverfolgung immun zu sein. Warum hat er immer noch so eine wichtige Stellung in Israel?
Ja, das, wenn ich das wüsste. Ich persönlich bin auch kein Netanyahu-Fan. Und was ich auch befürchte, ist, dass wenn es ihm gelingen wird, eine neue Koalition zusammenzubringen, dann wird diese Koalition bestehen Mitbeteiligung einer sehr neuen rechtsextremistischen Partei, die nach momentanen Umfragen auf 14 Sitze kommen könnte von 120 Sitzen und Beteiligung der ultraorthodoxen Parteien auch. Und die Angst, die wir haben, ist, dass er die demokratischen Institutionen wie den obersten Gerichtshof, die freie, unabhängige Presse weiter schwächen könnte. Die Beziehungen nach Europa wurden schlechter unter seiner Regentschaft. Die Beziehungen zu den USA unter Joe Biden würden auf jeden Fall auch wieder schlechter werden. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum ich nicht verstehe, warum er gewählt wird. Er ist sehr charismatisch, er ist sehr wortgewandt, er kann gut Englisch. Er tritt auf mit einem sehr, sehr großen Selbstbewusstsein und es scheint genügend Menschen zu geben, die das fasziniert.
Nun muss man auf der anderen Seite auch sagen, für Netanyahu wird es immer schwieriger, politische Verbündete zu finden. Dieses Mal sind seine möglichen Koalitionspartner vom rechtsextremen Rand, genau wie Sie es eben ja sehr eindrücklich geschildert haben. Diese Politiker sind immer wieder mit rassistischen oder homophoben Aussagen aufgefallen. Wer sind denn die Verbündeten von Netanyahu?
Ja, sehr, sehr viele Verbündete, die ursprünglich in der Likud-Partei waren, sind aus dem Likud ausgetreten und sind eigentlich gar nicht mehr Teil seiner Partei. Sind heute Teil der Anti-Regierung, Anti-Netanyahu-Blocks, wenn man so möchte. Eine Person, zwei Personen, die eine große Rolle spielen, die eventuell drittstärkste Partei werden können, ist die Partei des nationalen Zionismus, würde ich sie wahrscheinlich übersetzen. Da gibt es einen Itamar Ben-Gvir, einen Juristen, der genau, wie Sie sagen, aufgetreten ist mit vielen rassistischen Sprüchen, der angedroht hat, die arabische Bevölkerung aus dem Land zu vertreiben oder zumindest die Spitzenpolitiker der arabischen Parteien, der vor kurzem auf einem Parkplatz sich mit einem arabischen Parkwächter gestritten hat und seine Pistole gezogen hat, der bis vor 2 Jahren bei sich zu Hause ein Foto hängen hatte von Baruch Goldstein, der verantwortlich war für ein Massaker in einer muslimischen, in Hebron, im Patriarchengrab. Also wirklich so Leute von der übelsten Sorte, die weder in der israelischen noch in sonst einer Regierung etwas zu suchen haben. Und dann die Ultraorthodoxen, die politisch eigentlich nicht unbedingt auf der rechten Seite des Spektrums stehen, aber die sich von Netanyahu erwarten, größere Budgets zu bekommen für ihre Klientel und deswegen ihn noch unterstützen.
Warum scheint denn Israel auch bei dieser Wahl so weit nach rechts zu rücken? Was sind da für gesellschaftliche Kräfte am Werk, die das ermöglichen?
Einer der Gründe, warum die letzte Koalition auseinandergebrochen ist, war natürlich auch die Terrorwelle, die Israel erlebt hat ab April 22. Das heißt, Sie erinnern sich vielleicht an den Anschlag in Tel Aviv, wo ein Attentäter auf Kneipenbesitzer geschossen hat. Es gab andere Anschläge mit einer Axt, wo jemand in einer Stadt mit der Axt rumgelaufen ist, auf Leute eingestochen hat und so weiter und so weiter. Und die rechten Parteien in dem Anti-Netanyahu-Block konnten das gegenüber ihrer eigenen Wählerschaft nicht legitimieren mit einer muslimischen, islamischen Partei, die wie gesagt den Muslimbrüdern nahesteht, zusammen in der Koalition zu sitzen. Insgesamt muss man natürlich sagen, dass sich die Gesamtsituation hier im Nahen Osten nicht unbedingt zu guten entwickelt hat. Wir sehen das in Syrien, ein Land, das jetzt einen 11-jährigen Bürgerkrieg erlebt hat und in einer schrecklichen Situation sind. Wir sehen das in Libanon, wir sehen das in Ägypten, wo eine sehr brutale Militärdiktatur mittlerweile herrscht. Und wenn man von solchen Nachbarn umgeben ist, dann führt das anscheinend dazu, dass die Menschen hier das Gefühl haben, dass sie von rechten Parteien eher beschützt werden, als sie es von liberalen Parteien können.
Gucken wir nochmal auf die Außenpolitik Israels. Die Regierung hat sich bisher ja sehr zurückgehalten bei der Unterstützung etwa der Ukraine. So gab es den Wunsch Kiews, Israels berühmtes Raketenabwehrsystem Iron Dome zu kaufen. Warum ist Israel da so zurückhaltend?
Ja, Israel hat auf der einen Seite natürlich den Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine scharf verurteilt, auch in der UNO. Sie beliefern die Ukraine mit medizinischen Hilfsgütern. Sie beteiligen sich an den meisten Sanktionen gegenüber Russland. Iron Dome spielt unter uns gesprochen gar nicht so eine große Rolle, weil Iron Dome richtet sich gegen Kurzstreckenraketen und das Problem von Russland oder von der Ukraine wären die Langstreckenraketen. Aber der Grund, warum Israel keine schweren Waffen überhaupt liefert, liegt darin, dass man sich Sorgen macht um seine eigene Nordgrenze, wo im benachbarten Syrien nach dem Bürgerkrieg russische Truppen stationiert sind. Und diese Truppen unterstützen nicht nur den Präsidenten, also Bashar al-Assad, sondern sie kontrollieren auch große Teile des syrischen Luftraums. Und in den letzten Monaten hat der Iran versucht, in Syrien militärische Stellungen aufzubauen. Sie liefern Waffen, Hightech-Waffen über Syrien in den Libanon zur Hisbollah. Und Israel empfindet das als akute Gefahr für die eigene Sicherheit, greift diese iranischen Stellungen, die iranischen Transporte an. Und dabei hat Russland dann mehrmals angedroht, dieses Vorgehen zu unterbinden durch eigene Luftabwehrsysteme. Und um Russland hier nicht gegen sich aufzubringen, verhält sich Israel tatsächlich sehr zurückhaltend. Aber was jetzt in den letzten Tagen hier sehr viel in der Presse war, zum Beispiel war, dass Israel durchaus Geheimdienstinformationen an die Ukraine liefert, die sie dabei unterstützt, iranische Drohnen, die von Russland gegen die Ukraine eingesetzt werden, ja, zu neutralisieren.
Mal angenommen, Netanyahu schafft es nicht, eine Mehrheit in der Knesset zu erreichen. Vielleicht könnte Yair Lapid eine Koalition bilden. Was passiert denn dann mit Netanyahu? Kann er weiterhin aus der Opposition heraus Druck machen?
Ja, das ist tatsächlich die Frage, ob der Likud bereit sein wird, nach der fünften Wahl, nachdem es Netanyahu wieder nicht gelungen ist, eine Regierung aufzubauen, ihn als Vorsitzenden zu halten. Es gibt natürlich innerhalb des Likuds auch Politiker, die gerne neue Vorsitzende werden würden. Ich würde sagen, die Stimmung bei der Wählerschaft ist immer noch sehr pro Netanyahu, aber das kann natürlich kippen, wenn die Koalition nicht zusammenkommt. Ob Yair Lapid wirklich neuer Ministerpräsident bleibt, bleibt abzuwarten. Es gibt noch einen dritten Kandidaten, der im Rennen ist. Sein Name ist Benny Gantz. Er war ehemaliger Generalstabschef, hat früher auch zusammen mit Yair Lapid in einer Partei gearbeitet, hat dann seine eigene Partei gegründet. Und ihm wird eher zugetraut, eine Koalition zusammenzubringen. Weil er einen militärischen Background hat, ist er eher auch tragbar für rechte Wählerschichten, wohingegen Yair Lapid so als Linker abgestempelt wird und es Parteien gibt, die sagen, wir möchten zwar nicht Netanyahu, wir möchten aber auch nicht Yair Lapid als Ministerpräsidenten haben.
Das sagt der Historiker Uriel Kashi über die Parlamentswahl in Israel, die heute ansteht. Vielen Dank für Ihre Zeit, das spannende Gespräch und einen angenehmen Tag.
Ich bedanke mich.
So, das war's am Dienstagmorgen. Heute übrigens in vielen Bundesländern Allerheiligen. Ja, ich weiß nicht genau in welchen, aber irgendwo da, wo es noch Jesus gibt oder so. Wenn ihr heute Feiertag habt und trotzdem zugehört habt, tausend Dank. Falls ihr keinen Feiertag habt, lebt ihr einfach im falschen Bundesland, so wie ich in Berlin. Und wisst ihr was? Dann habt ihr es auch nicht besser verdient. In diesem Sinn, schönen Tag, bis morgen.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Christian Morgenstern, Dichter. Weh dem Menschen, wenn nur ein einziges Tier im Weltgericht sitzt.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.